ARD Sounds.
Wir sind heute einem kleinen Geheimnis auf der Spur. Ein Geheimnis, das uns nach Neapel führt und noch ein Stückchen weiter nach Ischia.
Lu guaracina che lleva per mar, le vene voglia de censurare. Se facette un bella vestita, de scarte de spine pulite pulite. Con una parrucca tutta ingrifata, de ziarella imbracciolata. Con lo chabot, scolle puzzine de punta in grise, fine fine.
Auf Ischia gibt es einen Ort, in dem einmal 200 Menschen lebten. Und heute sind es gerade noch 4. Die Häuser stehen noch, eine alte Telefonzelle auch, aber fast alle Bewohner sind gegangen. Beatrice Zeider wollte wissen, was ist dort passiert? Um hinzukommen, musste sie alten Maultierpfaden folgen, sich durch hohes Gras kämpfen und ziemlich nah an ziemlich steilen Abhängen entlang wandern. Warum also wurde dieser Ort verlassen? Und was findet man auf Ischia noch alles so, wenn man nicht nur an den Strand und in die berühmten Thermalbäder eintaucht? Machen wir natürlich auch. Eintauchen, abtauchen, auftauchen. Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Zwischen Hamburg und Haiti mit Philipp Abresch oder wie man auf Ischia sagt.
Hamburgo e Haiti.
Hamburgo e Haiti. Beatrice Zeider, habe ich es richtig ausgesprochen?
Fra. Fra Hamburgo e Haiti.
Beatrice, du bist gerade von Ischia zurückgekommen. Du bereist die Insel seit vielen, vielen Jahren. Das ist dein zweites Zuhause, richtig?
Ja. Das stimmt. Und ich vermisse sie jedes Mal, wenn ich von da weggehe. Schon viele Jahre bin ich dort und das ist jetzt das 16. Mal.
Erzähl mal, wie kommt man dann nochmal genau hin? Also man muss mit der Fähre von Neapel rüber, so einen direkten Weg, einen Flughafen erst recht, gibt es nicht.
Genau, wir kommen immer sehr früh in Neapel an und fahren erst am frühen nächsten Morgen rüber. Und eine Nacht in Neapel, das lohnt sich schon für Kultur und gutes Essen.
Abends, ist da abends. Pizza, Pasta.
Mhm. Und wir lassen uns durchs Getümmel treiben. Und bei jungen Italienern ist Neapel total beliebt.
Ja, ich kann das verstehen. Ich finde Neapel auch toll. So toll, dass ich es nach Ischia bisher nicht geschafft habe. Du aber schon.
Ich aber schon. Und die Italiener, die lieben die Insel. Und das merkt man spätestens am Wochenende. Da fahren alle großen und kleinen Segelboote und auch die großen Yachten in die Bucht von Ischia und bleiben da auch über Nacht. Und es wird auch gerne ein Wochenendtrip vom Festland aus gebucht. Am Montag wird es dann etwas ruhiger und im Mai war sowieso wenig los, verhältnismäßig.
Was begeistert dich so sehr an dieser Insel, dass du immer wieder zurückkommst?
Ja, das ist so eine Anziehungskraft. Ich kann das schwer beschreiben, vielleicht eine Mischung aus Abenteuer und Ruhe und Freunde, die man dort nur trifft und fantastisches Essen.
Und du bist mit der Fähre dorthin und hast dann diesmal auch gar nicht das Verkehrsmittel gewechselt, sondern bist runterspaziert von dieser Fähre und dann kann man im Grunde sagen, weiter zu Fuß. Du bist einmal über die Insel gewandert.
Ja, wir waren sozusagen zu Fuß unterwegs, mal nicht in einem Thermalbad oder am Strand. Das ist ja so üblich auf Ischia, sich nicht der Schönheit und Regeneration gewidmet, sondern wir sind mit Augen und den Füßen sozusagen ins Hinterland vorgedrungen.
Warum wolltet ihr das mal zu Fuß erkunden?
Ja, weil es da jede Menge gibt, was man nicht vermutet. Einen verlassenen Ort und Felsformationen, die sich verändern. Und im Hinterland wird es ruhiger und die Einheimischen behandeln einen auch so. Man fühlt sich da nicht als Tourist, als Touristin und es wird familiär.
Beatrice, du warst nicht alleine unterwegs, du warst mit einem Wanderfreund unterwegs, der Ischia auch sehr gut kennt. Habt ihr euch die Route gemeinsam ausgedacht?
Mein Wanderfreund Gernot hat sich schon in Deutschland Gedanken gemacht und er ist, wie du sagst, ein absoluter Ischia-Fan und ein Wanderfreak und vorzugsweise da, wo wenig Menschen sind. Gernot war schon auf der Insel, als Maultiere die Menschen trugen und Lasten den Berg hinaufbuckelten. Diesen Weg wollen wir gehen und das bis nach oben.
Ich muss mich da wirklich orientieren, um diesen schönen alten Maultierpfad zu finden, der bis in die 60er Jahre die einzige Verbindung von oben von Barano runter zum Marontestrand war. In den 60er Jahren haben sie dann eine Straße gebaut und seitdem haben sie diesen Maultierpfad mehr oder weniger mit Straßen zubetoniert, zumindest den Anfang. Und es ist immer wieder schwierig, ihn zu finden. Aber wir werden es schaffen.
Diesen Weg kennt keiner und Schilder sind sowieso nicht da.
Das ist ja lustig. Schau. Hier geht's los, da würden bei uns oder in Österreich überall mindestens 50 Schilder stehen. Historische Maultierpfad nach Testaccio rauf. Hier nichts. Du musst nur wissen, da geht's lang. Und da gehen wir jetzt.
Einsame Wanderungen in heutiger Zeit. Ein Segen. Wir genießen die Stille im mediterranen Flair.
Meinst du, der wird oft gegangen?
Gott, kein Mensch geht den. Kein Mensch geht den. Nee. Aber da sieht man, das ist die typische Struktur von den Maultierpfaden. So ganz niedrige Stufen, einfach wie für Pferde und Maultiere. Und die haben sie jetzt, damit sie mit ihren kleinen Wagen rauffahren können, haben sie an jeder Stufe noch so eine kleine Rampe hinbetoniert. Schau, da, dass sie da hochfahren können. Geht natürlich kein einziges Maultier mehr. Wahrscheinlich gibt es da gar keine Maultiere mehr. Anfang, wo wir ja noch herkamen, hat uns ein Maultier die Koffer zum Hotel getragen. Jetzt habe ich schon lange keins mehr gesehen. Überall, wo es steil raufgeht, sind natürlich früher die Maultiere raufgegangen. Immer mit diesen kleinen, langgezogenen Stufen.
Entlang vernagelter Fenster, durch Gassen, die im heißen Sommer genüsslich Kühle spenden, sind wir auf dem Weg der Maultiere, die so schwere Lasten tragen mussten, und begeben uns immer weiter den Berg hinauf. Häuserwände aus Natursteinen sind mit herauswachsenden Blumen gesegnet, die sich ihren Weg ins Freie erobern. In einem Garten ist das Licht auf dem Mandarinenbaum an diesem Morgen besonders intensiv, welches sich im Orange der Früchte spiegelt. Flaschenputzerpflanzen hängen darüber. Wie das Licht einfällt, sind die Farben in purpurrot bis hellem Orange eine Wonne der Natur. An einem Haus bleiben wir stehen.
Da ist ein Schild an einem Haus, wunderbar, eine, ja, wie soll man sagen, Kachel. Und da steht wunderbar garniert mit weißen und roten Weintrauben ein Spruch drauf, in Italienisch: In questa casa il capo è Pietro Formisano, ma chi comanda è Maria Pisano. Zu Deutsch: In diesem Haus ist der Chef Pietro Formisano, aber die anschafft, ist die Maria Pisano. Typisch italienisch. Signora Pisano.
Anschafft im Sinne von Anweisungen erteilen. Einheimische sind noch vor der Mittagssonne auf den Beinen oder längst zur Arbeit unterwegs. Und die ist auf der Insel fast nur im Tourismus zu finden. Dass auf der Insel mal Vulkane wüteten, an den Häusern wurden die Überbleibsel verarbeitet.
Alles zu Stein gewordene Lava.
Schritt für Schritt setzen wir unsere Wanderung fort.
Aber so einen steilen Weg nach oben gehen, nee, macht man nicht. Außerdem ist ein verrückter deutscher Wanderer. Aber höher du kommst, umso zauberhafter wird's.
Beatrice, auf dem Weg zu einem verlassenen Ort in den Bergen auf Ischia, und dann habt ihr doch noch jemanden getroffen, Signora Pisano. Wie war das?
Ja, mein Wanderfreund Gernot hat sie natürlich gleich angesprochen. Und ich glaube, sie hat auf jemanden gewartet oder war kurz davor, mit ihrer Vespa auf die Arbeit zu fahren.
Mit der Vespa.
Und es war eine sehr junge Frau. Man denkt ja natürlich...
Altes Mütterchen.
Ja, nein, sie war sehr jung.
Und mit Vespa stilecht auf dem Weg zur Arbeit. Und dann seid ihr weiter hoch zu diesem Ort, der verlassen wurde. Warum eigentlich?
Ja, erstmal waren wir da ganz alleine und wir fühlten uns richtig frei. Wir haben natürlich auf der Steilküste da niemanden gesehen und auch der Abgrund, das war ein ganz besonderes Gefühl von Freiheit. und der verlassene Ort an sich.
Das ist so ein Lost Place, so stelle ich mir das vor.
Ja, den gibt es eigentlich gar nicht, weil es ist, dort gibt es den schönsten Ausblick von der Insel und da ist keiner. Das ist so ein Widerspruch an sich, finde ich.
Warum wurde der denn eigentlich verlassen?
Ja, als in den 70er Jahren die Insel von den deutschen Urlaubern überrannt wurde, haben die Deutschen da das Kuren eingeführt, also Fango, Massage und Inhalation. Und da kamen ganz viele. Und das war für die Einheimischen in dem verlassenen Ort die Chance, Geld zu verdienen. Und die sind dann einfach runter, direkt in der Nähe der Arbeitsstelle und haben sich da, wie soll ich sagen, gut gehen lassen. Die Touristen brachten das Geld und die sind einfach unten geblieben und sind nicht wieder zurückgekehrt.
Fango müssen wir vielleicht einmal erklären. Ne? Das sind so Packungen mit Heilerde, glaube ich.
Das sind Packungen, ist auch so was wie ein Schlamm.
Schlammbad.
Schlammbad, ja.
Sehr angenehm und deswegen kann man sich das als Tourist geben. Und wer dort arbeitet, der hat ein lukratives Einkommen und will vielleicht gar nicht mehr zurück ins Bergdorf. Und deswegen wart ihr da fast alleine.
Das ist korrekt, ja. Das war ein sehr schönes Erlebnis.
Tja, Beatrice, wir verraten nicht zu viel, denn wir sind noch nicht ganz da.
Da hinten über den Berg drüber liegt der Zielort.
Unseren Maultierpfad verlassen wir und sind für kurze Zeit auf der Straße in Testaccio unterwegs. Die Düfte von Zitronenbäumen begleiten uns. Es sind Wunder der Natur. An einem Zitronenbaum sind alle Wachstumsstadien bis zur Frucht zu bestaunen. Und das ganze Jahr hindurch, von der Blüte bis zur gelben, satten, für mich riesengroßen, dunkelgelben Zitrone.
Das ist so ein bestimmtes Pheromon. Das haben viele Pflanzen, haben ein ähnliches Blütenpheromon. Auch die Orangenblüten sind ja klar, das sind auch Zitrusfrüchte, aber die riechen alle sehr, sehr ähnlich. Wunderbares Aroma.
Eine Blüte nehme ich mir ausnahmsweise zur Erinnerung mit. Sie duftet intensiv. Auf der Straße geht es weiter entlang zu einem Vulkankrater. Der Krater ist kaum noch zu erkennen. Wie viele Millionen Jahre mag es her sein, als flüssige Lava den Weg nach oben fand?
Jetzt sind wir am Batolieri-Krater angekommen, der natürlich jetzt bewachsen ist bis unten, der natürlich ein gewisses Hindernis jetzt darstellt für uns, weil wir wollen darüber, wir müssen natürlich jetzt am Kraterrand entlang gehen. Und der ist sehr, sehr tief, also da geht es wirklich tief runter. Einer der großen Krater von Ischia. Batolieri.
Der Weg ist voller Abenteuer und es dauert noch, bis wir zur Hochebene und zum verlassenen Ort gelangen.
Also jetzt kommen wir nach Chiumanno rein. Ein kleiner Weiler, autofrei. Da kommen wir jetzt um die Mittagszeit hin. Die Pasta-Soße dampft aus den Töpfen und aus den Fenstern raus. Die Leute essen gerade oder machen es erst da. Es ist ein sehr, sehr ruhiger, beschaulicher Ort.
Und diesen Anstieg haben wir auch schnell hinter uns gebracht, bevor es wieder in die frische Kühle geht. Wir streifen am Rande eines Waldes entlang mit ganz viel Farnen, wie ein Zauberwald, so sieht er aus.
Wir kommen jetzt auf ein Bauernsteigerl, da wo halt die Leute zu ihren Feldern gehen. Hier unten ist ein kleiner, wunderbar geeckter, gepflückter kleiner Garten mit insgesamt 8 Zitronenbäumen.
Und wir gehen immer noch am Krater lang, bis wir wieder auf schmalen Pfaden den Weg Richtung Hochebene und Steilküste finden.
Jetzt sind wir in Schiapone. In Schiapone, da ist die Madonna di Monte Vergine, also die Madonna der Bergjungfrauen, ungefähr so. Von diesem kleinen Ort mit dieser eigentlich Wallfahrtskirche ist es, geht es dann rauf zur Steilküste.
Nichts für schwache Nerven. Der Blick geht steil hinunter zur Küste und das auch mal sehr knapp am Weg abfallend. Belohnt wird die Anstrengung auf der Hochebene. Umgeben von Wasser, vom Meer, weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Über natürliche Felsstufen sind wir dahin gekommen, die den Leuten über Jahrhunderte als Zugangsweg gedient haben, um sich gegenseitig zu besuchen. Eine Freiheit ins Unendliche.
Das ist halt jetzt der Tiefblick runter an der Costa Scarpata, der wilden, zerklüfteten Ostküste. Was werden das jetzt sein? Höhenmeter? 150, 200 Meter geht es da runter. Wunderbarer Ausblick. Das Erste, was man sieht, ist Capri. Dann Sorrent, Halbinsel mit den Bergen. Dahinter ist die Amalfiküste. Dann schaut man rüber, dann sieht man diesen, das ist der Vesuv. Und der Vesuv, der hat doch in der Mitte so eine Kerbe. Und wenn man sich jetzt die zwei Flanken nach oben verlängert, dann sagen die Leute, das ist alles, was weggesprengt worden ist von dem Berg, damals bei dem Ausbruch 79 nach Christus.
Noch ein paar Gehminuten weiter und schon sind wir im verlassenen Ort angekommen. Wer hält die Stellung? Ein Restaurantbesitzer mit Namen Shiro Drani. Seine Eltern lebten schon hier, seine Mutter immer noch.
Meine Oma hat immer gesagt, ist gestorben. Hier oben, also in Piano Liguori, wohnt ungefähr 200 Leute. Wahnsinn, so viele Leute. Er wohnt alle schön zusammen. Also nicht so wie heute. Also die Onkel, Tante, Großmutter, Urgroßvater, die Enkel, er wohnt alle schön zusammen. In diese alte kleine Häuser. Ohne Strom, ohne Telekom, ohne Wasserleitung. In Ischia kommt Tourismus. Ja? Viele Gäste. Also die ersten Gäste von Deutschland, von Frankreich, von Spanien, aber mehr von Deutschland. Also 90% große Geschäft, große Business. Und von Piano Liguori ist alles weggegangen.
Auch der Restaurantbesitzer selber lebt unten im Tal und kommt jeden Morgen hinauf, um Spaghetti oder Kaninchen zu kochen. Oder vielmehr, seine Mama erledigt das für ihn. Wir trinken auf der Terrasse Spremuda di Limone, frisch gepressten Zitronensaft, und genießen die Aussicht zum Vesuv, nach Capri, zur Amalfiküste. Alles ist präsent mit dem schönsten Ausblick von Ischia und dem intensivsten Zitronengeschmack im Glas, auf der Terrasse mit kaum einem Menschen, im verlassenen Ort.
Jetzt sitzen wir hier auf der schönsten Terrasse. Schauen nach unten, tief unten das Meer, vor uns eine ziemlich steile Küste, unter uns noch ein paar Gemüsefelder. Ich glaube, da unten wachsen Artischocken.
Auf dem Weg durch den verlassenen Ort ist wohl ein Haus noch bewohnt oder wieder bewohnt. Wir können Stimmen hören und wir finden...
Guck dir das mal an. Was ist das denn, Telefon?
Das Telefonhäuschen. Ein altes Telefonhäuschen. Nicht zu fassen, gell?
Eine alte Telefonzelle mit erkennbarer Wählscheibe steht noch, sehr verrostet. Es ist ein Geisterort, fast unheimlich. Man sieht noch Gärten, wo mal Weinreben standen und nicht mehr bewirtschaftet werden. Sehr wild. Mit den Überbleibseln von alten Mauern, Ruinen mit Balkonvorrichtungen aus Eisen, eine geniale Vorlage, um hier einen Film zu drehen.
Es gibt sonst kein Dorf, das dieses Schicksal hat.
Hier auf Ischia. Gerne wird der Platz von Neugierigen besucht, aber über einen anderen Weg. Den Weg, den wir über die Hochebene gegangen sind, muss man finden.
Beatrice auf Ischia, ein verlassener Ort. Die Häuser stehen noch, die Menschen sind weg. Man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen.
Ja, vier Leute leben da noch aktuell. Die Mutter des Restaurantbesitzers und zwei ältere Leute. Und einer noch, der tagsüber immer unten arbeitet und nur zum Schlafen in Biano Liguri ist. So erzählte es Shiro Drani, der Restaurantbesitzer. Es ist ganz schön steil, wieder nach unten zu kommen, und das schreckt ab. Das Auto muss man unten stehen lassen und dann zu Fuß hinauf über große Pflastersteine.
Ihr habt auf der Hochebene ja auch den Vesuv gesehen. Ich kann mir vorstellen, es ist ein wahnsinnig schöner Anblick, diesen Berg von so weit entfernt zu sehen. Da brodelt ja eine Menge im Untergrund. Ne? Nicht nur der Vesuv, auch einige andere unter der Erde Vulkane, die es da in der Region noch gibt. Spürt man eigentlich irgendetwas davon auf Ischia?
Auf Vulkangestein zu gehen, ist für viele auch etwas Abschreckendes, dieses Gebiet zu besuchen. Weil etwa 2000 Meter in der Erde brodelt es, und das schreckt halt viele ab. Oder die Gefahr, ein Vulkan würde wieder ausbrechen.
Ist das in den letzten Jahren eigentlich passiert? Sah man da schon mal ein kleines Wölkchen?
Es gab in den letzten Jahren einen Erdrutsch. Und demzufolge hat sich da ein Stück weit Felsen ins Wasser sacken lassen. Und da sind wir auch oberhalb vorbei. Da wollten wir mal schauen, was draus geworden ist. Aber ein Erdbeben in dem Sinne war in den letzten Jahren nicht da.
Und wie sieht's aus? Also
ja, die Natur,
Pflanzen gut.
Die Natur breitet sich aus, nimmt sich wieder ihren Teil. Und dann gibt es Felsformationen, die nennt man Tuff, erkaltete Lava. Und die sind an einer Stelle besonders bizarr. Und um dorthin zu gelangen, wird es wieder abenteuerlich.
Der beeindruckendste Naturplatz eigentlich hier auf Ischia, Pizzi Bianchi.
Und zudem geht es mit Seilen durch eine Schlucht, wer es abenteuerlich mag, so wie wir.
Wenn man sich einfach vorstellt, dass die flüssige Lava da rauskommt aus dem Vulkan und sich dann so vermischt mit der Luft, dass es wie so ein glühender Schaum wird. Und dieser glühende Schaum senkt sich dann wie so eine Decke, wie so eine Spitzendecke auf die unten liegenden, schon erstarrten Felsen drauf und bedeckt die dann so. Und offensichtlich hat das dann eher so eine weiße Farbe. Deshalb heißt es halt auch Weiße Spitze, Pizzi Bianchi hier.
Den Weg zu finden, nicht so einfach. Er ist zugewachsen. Wir schieben Sträucher beiseite und machen uns den Weg frei. Kriechen durch einen umgefallenen Baum, laufen durchs hohe Gras. Ich halte mich an Seilen fest und ziehe mich ein Stück weit hinauf. Die Felsspalte wird enger, bis wir uns wieder durchs hohe Gras kämpfen.
Ja, jetzt kommen wir raus aus dem wahnsinnig verwachsenen Grasweg, gesäumt von riesengroßen Riesenfencheln. Der Weg war teilweise gar nicht erkennbar. Wir haben uns einfach nur durchgetastet. Und jetzt kommen wir dann aber auf eine Art Feldweg. Jetzt sind wir gleich da bei dem Pizzi Bianchi.
Nur noch ein paar Schritte durchs hohe Gras mit dem Blick zum terrassenförmigen Wein unter uns.
Ja, ich habe jetzt gerade zwei Admiralsfalter im Hochzeitsflug gesehen. Wunderbar.
Im Gras bin ich kaum zu erkennen, so hoch ist es. Der wilde Fenchel wächst über 2 Meter gen Himmel. Wir kämpfen uns durchs Dickicht und stehen bald vor den weißen Felsspitzen und blicken in die Schlucht.
Also jetzt sind wir oberhalb dieser Pizzi Bianchi, dieser wirklich extrem beeindruckenden Tuffsteinformationen.
Ein Canyon in Mini-Ausführung, so sieht sie aus. Die aufgebäumte Felsenwüste zum Meer hin.
Man könnte auch alles reingehen, aber ich glaube, dass das so fragil und brüchig ist, das Zeug, dass man hier wirklich mehr zerstört. Und deshalb sollte man eigentlich hier nicht reingehen, denke ich mal. Und das Tollste natürlich, also sozusagen der Wächter von dem Ganzen, Pizzi Bianchi, ist ein vielleicht 2,50 Meter hoher, phallusartiger Stein. Der sieht wirklich wie ein Phallus aus. Und ich nenne ihn einfach Jupiters Phallus oder auf Italienisch Il Fallo di Giove. Und der ist wirklich toll und ich schaue ihn jedes Jahr an. Und jedes Jahr ist er um ein paar Millimeter kleiner geworden. Es nagt einfach doch der Zahn der Zeit an ihm. Oder das Wetter, der Regen.
Ja, Beatrice, wahnsinnige Gesteinswelten. Und ich glaube, das hat auch viel mit den Vulkanen zu tun. Wenn du da an der Küste bist, also gar nicht in der Bergwelt, sondern an der Küste im Wasser rundherum, ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht auch ein bisschen wärmer, vielleicht ganz angenehm zum Schwimmen.
Also da, wo die Fumarolen sind, wo die Sandbäder sind, ist es etwas wärmer. Ja, aber es gibt auf der Insel auch im Osten einen Teil, da ist es auch wärmer, da fließt direkt Thermalwasser ins Meer. Aber es sind ja gefühlt vielleicht ein halbes Grad, ein Grad. Also im Mai sind es wirklich nur 17 Grad und das ist schon frisch. Also länger als 20 Minuten schafft man das nicht.
Aber unter der Erde brodelt es.
Unter der Erde brodelt es und Vulkankundige erklären dir das so. Etwa 2.500 Meter tief in der Erde ist Magma. Und das über die ganze Insel. Und Regenwasser dringt beispielsweise durch die Risse in den Felsen bis zur Magma im Erdinneren vor, erwärmt sich, nimmt Mineralien und Gase mit nach oben. Und die Gase haben eine Temperatur von 100 Grad. Und je nachdem, ob in der Magma Eisen ist, dann wird das Thermalwasser braun, oder mehr Schwefel, dann ist es eher gelb. Oder andere Mineralien werden dann auch mit nach oben befördert und befinden sich im Thermalwasser.
Also sehr gesund darin zu baden, muss man sich trotzdem Sorgen machen angesichts dieser Vulkane?
Der Geologe auf der Insel, Agnello de Iorio, vergleicht es wie mit der Wettervorhersage. 2 Tage vorher ist es sicher, ob die Erde bebt oder nicht. Agnello kennt jeden Stein im Erdinneren oder weiß zu jedem etwas zu sagen. Seit vielen Jahren führt der auf der Insel geborene und jetzige Geologe durch Berg und Tal und erklärt dazu, was Ischia so ausmacht. Ganz nüchtern vergleicht er seine Heimat mit Deutschlands liebster Insel.
Ischia hat das gleiche Klima wie Mallorca, hat das gleiche Meer wie Mallorca, hat die ähnlichen Berge wie Mallorca. Und zusätzlich hat er auch Thermalwasser, was Mallorca nicht hat.
40 aufsteigende Ausbruchsstellen gibt es. Und wenn sich die Magmakammer durch Risse im Felsen mit Regenwasser füllt, erwärmt, nach oben entsteigen dann die Gase mit 100 Grad. Auch abseits einer heißen Stelle im Sand, einer Fumarole, ist es noch angenehm warm, sich in den Sand zu legen, etwa nach einem erfrischenden Bad. Wir gehen dorthin, wo die Fumarole ihre heißeste Stelle hat und messen die Temperatur.
99,34. Da 99,4 Grad. 10 cm tiefer wäre dann 100 Grad.
Hier wird auch im Sand gekocht. Das saisonale Restaurant im Sommer hat keinen Kochherd. Das Hühnchen braucht dann mehr als eine Stunde. Die natürlich angelegten Saunen auf Ischia funktionieren mit heißen Gasen aus der Erde. Und auf dem Weg zu den Römerbecken sind versteckt in einigen Ecken heiße Fumarolen, die man nicht vermutet. Auf Ischia muss man vieles finden. Agnello di Iorio.
Hier gibt es auch Fumarolen. Und jetzt schauen wir mal, wie warm das sind, die Fumarolen. So wie am Strand auch dort. Da sind schon 83, 90, 92, 93,5.
Beatrice, sag mal, wenn ich jetzt auch Lust habe, mich in so ein Thermalbad niederzulassen oder diesen Maultierpfad hochzuklettern, wann ist denn eigentlich die beste Reisezeit? Wann sollte ich nach Ischia reisen?
Ende September oder Mai bis Juni. Auf keinen Fall um den 15. August. Da wird richtig gefeiert. Da bekommt man auf der Insel kein Auge zu. Da wird es recht laut, wie wir wissen.
Aber vielleicht wollen ja auch Leute genau zum Feiern. Dann bitte den 15. August merken. Und wenn ich schon mal da bin, was sollte ich auf keinen Fall verpassen?
Mit dem Bus um die Insel fahren und dort aussteigen, wo es einem gefällt. Und in jedem Hotel gibt es dort Thermalbäder. Und wer ein Fan von ganz großen Gärten ist, der kann auch die Poseidon-Gärten besuchen. Aber die Preise sind ordentlich. Der Eintritt kostet zurzeit 50 Euro. Aber man kann den ganzen Tag da bleiben.
Tja, die Poseidon-Gärten klingt ausgesprochen schön. Ischia, eine Insel, auf der die Zitronen blühen und die Wärme der Vulkane direkt aus der Erde steigt. Ich sag mal, nix wie hin. Beatrice, vielen, vielen Dank, dass du uns auf diese tolle Wanderung mitgenommen hast. Hat Spaß gemacht.
Danke, Philipp. Mir auch.
Wenn ihr gern noch ein bisschen weiterhören wollt, dann habe ich noch einen tollen Podcast-Tipp für euch. Bitte nicht erschrecken, ganz anderes Thema.
Hey, ich bin Benedikt Strunz und seit wir das letzte Mal hier über Kokain gesprochen haben, ist viel passiert. Die Schmuggelbanden haben ihr Geschäft komplett umgestellt. Und das ist gefährlich, nicht nur für Fahnder, sondern für uns alle. In unseren Recherchen geht es um ultraschnelle Speedboote, um Schießereien in Frankreich, das Ende alter Hotspots und um vertrauliche Papiere aus Polizeibehörden. Mehr bei organisiertes Verbrechen, Kokain ohne Ende. In ARD Sounds und überall da, wo ihr Podcasts hört. Ich freue mich.
Organisiertes Verbrechen, Kokain ohne Ende bei ARD Sounds. Ja, und bei ARD Sounds, da gibt's auch uns zwischen Hamburg und Haiti. Liked uns gerne, schreibt uns gerne, wo zum Beispiel soll's als nächstes hingehen. Einfach eine Mail an haiti@ndr.de. Bis zur nächsten Reise zwischen Hamburg und Haiti. Danke fürs Zuhören, sagen Sabine Korbmann, Dennis Filimonow und ich, Philipp Abresch.
Ein Podcast von NDR Info.